Dankeschön für dieses Wunschlied, was ihr gespielt habt, war mein Wunsch. Und zwar aus folgendem Grunde. Dieses Lied, das kenne ich als Tanzlied. Und am liebsten hätte ich das mit euch allen getanzt. Aber es wäre ein bisschen aufwendig gewesen, jetzt alle Stühle rauszutun, uns im Kreis aufzustellen und zu singen, wir lieben und verehren dich, Christus unser König, mit Leuten aus allen Himmelsrichtungen, die hier unter uns sind, aus Pakistan, Iran und Grenzlin. Also, dass wir miteinander hier unseren König ehren. Und stellt euch mal vor, das Ganze würde noch im Tempel in Jerusalem stattfinden. Wäre das nicht was? Würde sich das nicht lohnen, einmal im Jahr ja, in diesen Tempel zu diesem Tempel zu pilgern und mit Leuten aus ganz anderen Gegenden zusammen unseren Gott zu verehren. Und das war der Traum der Israeliten, die damals im Exil gewesen sind. Die waren 2000 Kilometer entfernt von ihrem ehemaligen Tempel in Jerusalem, der ja kaputt war. Und sie haben davon geträumt, ja, mal wieder im Tempel so Gott verehren zu können und dahin wieder zurück zu dürfen. Und ich habe es in der letzten Predigt und vorhin den Kindern schon gesagt, Gott hat es tatsächlich geschenkt. Der Gott des Himmels, so hat König Kyros ihn genannt, hat es erlaubt, dass sie wieder zurückkehren können und wieder in ihre Heimat gehen können. Ja, beim Stichwort Heimat will ich mal ganz kurz stehen bleiben. Was ist denn für dich Heimat? Also man kann die Frage eigentlich ja, einen ganzen Vormittag erörtern, aber ich will mal versuchen, mit zwei kleinen Wörtchen dem für uns auf die Spur zu kommen. Man kann die Frage stellen, wo ist Heimat? Ne? Also zum Beispiel in meinem Wohnzimmer oder in einer Ortschaft, wo ich wohne, da ist für mich Heimat. Ich kann aber auch fragen, was ist für mich Heimat? Ne? Also für mich persönlich ist diese Frage mit wo ist die Heimat zum Beispiel gar nicht so einfach zu beantworten. Ich gehöre ja zum fahrenden Volk, zu denen, die mit Gott umherziehen. Ja, die ersten 20 Jahre Erzgebirge, 5 Jahre in Leipzig studiert, dann Vorpommern, Thüringer Wald, Taunus, jetzt Mark Brandenburg, ne, wenn man die Frage stellt, wo ist die Heimat? Man kann aber auch die Frage stellen, was ist denn für dich Heimat? Und da könnte ich zum Beispiel antworten, das würde mir leichter fallen. Für mich ist zum Beispiel Heimat der Holunderbusch, unter den ich mir einen Stuhl gestellt habe und wo ich, wenn schönes Wetter ist, dort zu meinem Gott beten kann. Ja, das ist für mich ein Stück Heimat. Oder Heimat war für mich auch, vielleicht habt ihr es auch so empfunden, wo wir vor 3 Wochen die Taufe hatten am See und wo Menschen dort am See zusammen waren, am Ruppiner See, und sich alle mit dem Herzen im gleichen Takt gefreut haben, dass da Reich Gottes geschieht, dass da das geschieht, was schon 2000 Jahre lang geschieht, dass jemand sein Herz Jesus Christus gibt und das öffentlich zeigt. Ist euch das auch so gegangen? Habt ihr auch so ein bisschen Heimatgefühl vom Himmel da gehabt? Also ich hatte da so ein bisschen Heimatgefühl vom Himmel. Ja, genau, du auch Heimatgefühl. Ja, Stichwort Heimat. Wenn wir jetzt mal ganz kurz innehalten würden und du würdest mal deinem Nachbarn oder Hintermann, wenn du sitzt, ne, mal ohne groß zu überlegen, auf einen der beiden Fragen antworten. Wo ist Heimat oder was ist für mich Heimat? Was würdest du spontan sagen? Vielleicht können wir es mal ausprobieren. Ja, oder willst du sogar laut sagen? Oh Mensch! Da kommt noch ein Fragewort dazu, ne? Wer ist Heimat? Genau. Dass es wichtig ist, dass man jemanden hat, wo Heimat ist. Ja? Genau. Vielen Dank, du, für diesen kleinen Einwurf. Das war richtig klasse jetzt. Ich denke, das hilft uns allen auch mal noch weiter, ja? Können wir mit nach Hause nehmen. Wir haben jetzt die Frage, wo ist Heimat, was ist Heimat und wer ist Heimat. Ja? Und da kommen wir auch noch hin. Gut, damit ist eigentlich unsere Aufgabe auch schon erledigt. Ihr habt euch sicherlich jetzt alle Gedanken gemacht, ja, wie das mit Heimat für euch ist. Ja, nun ist es ja so, dass unser Volk Israel also in die Heimat zurückziehen konnte. Bitte mal das erste Bild von der Predigt dranwerfen. Und heute ist das Thema Isra 2. Ihr seht hier unten auf dem Bild, wie die Israeliten so ganz klassisch ausziehen durch das Ishtar-Tor von Babylon. Wisst ihr, wo das steht, dieses blaue Tor, dieses Ishtar-Tor von Babylon? In Berlin, im Pergamonmuseum, ne? Steht dieses blaue Tor sogar. Genau. So, und hier seht ihr, wie die Israeliten ausziehen. Das ist so richtig romantisch gemalt hier. Aber unser Kapitel Esra 2, um das es uns heute geht, das ist nicht so sehr romantisch. Dieses Kapitel enthält nämlich in der Hauptsache eine Namensliste. Ist euch das auch schon mal aufgefallen in der Bibel? Ein ganzes Kapitel Namen. Hier, ich habe euch mal spaßenshalber die ganzen Namen aufgeschrieben. Es sind 120 Namen. Und da fragt man sich, was soll ich denn mit so einem Kapitel in der Bibel anfangen, wenn da nur Namen stehen? Ja? Also wer nochmal irgendwie Kinder kriegen möchte, für den ist das vielleicht hilfreich. Das ist eine Fundgrube von vielen verschiedenen Namen, die es so gibt. Aber man fragt sich, Gott, jetzt hast du mir heute dieses Kapitel in der Bibel gegeben, was soll ich denn damit anfangen? Ich möchte uns ein Stück dabei helfen, dass selbst in diesem Kapitel doch einiges steht, was für uns, für unseren Glauben und für unsere Heimat, für unsere innere Heimat ganz wichtig sein kann. Also, wir müssen uns mal überlegen, was da passiert ist. 50.000 Leute machen sich auf in ein Land, das die Heimat ihrer Vorfahren ist. Ich habe es letzte Mal ja schon gesagt, ne? In 50 Jahren kennt ja kaum einer von denen, die in das Land zurückgekehrt sind, wie die Heimat gewesen ist. Ja, und mit der Heimat ist es also so, dass sie mit dem dann eingezogen sind, wieder zurückgehen durften und irgendetwas muss ihnen ja Energie gegeben haben und auch Kraft und Freude, wieder zurückzuziehen in die Heimat. Wir haben ja das letzte Mal auch gehört, dass nicht alle die Koffer gepackt haben. Es sind ja einige in Persien auch geblieben, weil sie inzwischen da geheiratet hatten und so. Aber viele sind dann eben doch zurückgezogen. Was hatten die Energie gegeben, zurück nach Jerusalem zu gehen? Ich denke, ein Grund war, dass ihre Eltern immer wieder erzählt haben, das Leben in Israel, das war dicht, das war gesegnet, ja, das war ein fruchtbares Leben. Und dass die Kinder gesagt haben, ja, in diese Heimat wollen wir auch zurück. Und es war auch das Land, und das war für die Israeliten und ist bis heute für Israeliten ganz wichtig, das war doch unsere Scholle, die Gott uns gegeben hat. Unser Stück Land. Ja. Heute verkaufen wir Grundstücke hin und her und haben da keine große Bindung dazu. Das war damals anders. Damals haben sie gesagt, das ist Land, was Gott uns gegeben hat, eine Liegenschaft, ein Grundstück, was eigentlich unserem Gott Jahwe gehört und wir bewirtschaften es nur. Das hat Gott uns als Volk einst geschenkt. Und jetzt dürfen wir wieder zurück, ja, zurück zu diesem Stück Land, was Gott gehört und dürfen wieder auf diesem Land wohnen und dürfen Gottes Acker sozusagen weiter bebauen. Dort, wo ich Gottes Geschenk, Gottes Land betrete, Gottes Land bearbeite und genieße, dort ist Heimat. Das mag auch ein Gedanke sein. Aber es gibt noch einen dritten Gedanken. Und auf den möchte ich näher eingehen, weil den unser Kapitel auch uns vorliegt. Nämlich, die älteren Generationen, die im Exil waren, die wussten, in Jerusalem ist der Ort, wo ich mit Gott besonders in Beziehung treten kann. Der Ort, wo der Tempel ist und wo ich meine Beziehung zu Gott pflegen kann. Dort ist Heimat, dorthin wollen wir doch gerne zurück. Und damit kommen wir zu einem weiteren Punkt, was Heimat ausmacht. Und da sind wir genau bei der Frage nach dem Wer. Wenn wir mal ganz genau gucken, ist für uns doch Heimat oft dort, wo andere sind, zu denen ich in Beziehung treten kann. Ja. Und für die Israeliten war klar, dort in Jerusalem ist der Ort, wo ich mit meinem Gott, ja, meine Beziehung mal wieder richtig pflegen kann, refreshen kann, feiern kann. Und deshalb ist Jerusalem eben ein Ort der Heimat, weil es ein Ort ist, Gott zu begegnen. Und dort, wo ich diese Beziehung leben und spüren kann, wo ich ein Gegenüber habe, ja, dort hat sich auch die Seele des Volkes danach gesehnt und hat gesagt, wir wollen den Ort, wo unsere Beziehung zu unserem Gott ausgelebt werden kann, dort sind wir zu Hause. Und in diesem Kapitel Esra 2, ihr Lieben, sind drei Berufsgruppen beschrieben, die das so deutlich machen. Das steht so mittendrin, da muss man ein bisschen genau hingucken. Man muss sich das ja mal vorstellen, 50.000 Leute, ja, also das ist ja eine ganz schöne Verantwortung, jetzt mit so einem Volk einen Neustart hinzulegen. Ja. Jetzt ziehen wir ein, was bauen wir denn zuerst, wenn wir jetzt in das neue Land einziehen? Was würden unsere Regierung zuerst bauen? Also was würden wir zuerst machen, wenn ich jetzt in so ein neues Land gehen würde? Wo würde ich die Prioritäten setzen? Die Wirtschaft damals war ja, ja richtig da niedergegangen, waren ja nur noch ganz wenige dort geblieben in dem Land. Und wir erleben ja jetzt zum Beispiel auch bei uns, ne, bei unserer Wirtschaft, ja Mensch, was sollen wir denn zuerst anfangen? Kindergrundsicherung oder Wärmegesetz? Oder, ja, ihr kennt alle die politischen Diskussionen, womit sollen wir also beginnen, Land aufzubauen, Wirtschaft wieder aufzubauen? Und damals aber, ihr Lieben, bei diesem Neuanfang in Israel, da war nicht das Deutschland-Tempo, was jetzt hier immer wieder gesagt wird in Deutschland, maßgeblich, sondern da war das Israel-Tempo maßgeblich. Und wisst ihr, worin das Israel-Tempo bestanden hat? Nämlich, dass sie gesagt haben, wir wollen unsere Priorität darin setzen, dass wir unser geistliches Zentrum ja, wieder in Betrieb nehmen und unser geistliches Zentrum wieder aufbauen. Klar war es wichtig, dass sie auch ihr eigenes Leben leben mussten, wirtschaftlich. Ja? Sie mussten irgendwie über die Runden kommen. Deswegen steht hier in unserem Text übrigens auch drin, dass auch nicht nur die Menschen, sondern 8000 Tiere, ich habe die zusammengezählt, 8000 Tiere verschiedener Art mitgegangen sind, Pferde, Maultiere, Kamele, Esel. Das brauchten die Familien natürlich auch. Diese Tiere wurden deswegen genannt, weil diese Tiere für die Wirtschaft wichtig waren. Jeder, der einen Rasentraktor hat, weiß, das ist einfach hilfreich, wenn man nicht alles mit der Hand machen muss. Und die Maultiere und Esel waren eben damals die Rasentraktoren. Ja, also Wirtschaft musste auch sein, ganz klar. Aber es war wichtig, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt doch gleich anfangen damit, auch mit dem geistlichen Leben in Jerusalem wieder zu beginnen. Und dazu sind ja materielle Voraussetzungen notwendig. Wir lesen hier in dem Text, Vers 68, und einige von den Familienoberhäuptern gaben bei ihrer Ankunft am Haus des Herrn in Jerusalem freiwillig für das Haus Gottes, um es an seiner alten Stelle wiederherzustellen. Ja, also es war nötig, dass es Spenden gab, Geld gab, damit der Tempel wieder gebaut werden konnte. Aber ihr wisst, das Geld alleine macht es nicht. Ich brauche auch die Menschen, die es ausführen. Ich brauche die Fachkräfte, wie man heutzutage so schön sagt. Und deshalb lesen wir in unserem Text von drei Gruppen von geistlichen Fachkräften, die gebraucht werden, um wieder den Tempelbetrieb aufzubauen. Ja? Und das sind als erste genannt die Priester. Da steht in unserem Text, dass ungefähr 4000 Priester, das ist eine hohe Quote, ne, bei 50.000 Reisenden, also 4000 Priester mit an Bord gewesen waren. Und wozu wurden denn Priester damals gebraucht? Priester wurden gebraucht, dass man im Tempel ein Opfer bringen konnte, zum Beispiel ein Taube oder ein Schaf. Und mit die eigene Schuld, ja, wurde auf dieses Tier gelegt und dieses Tier hat stellvertretend die eigene Schuld weggeschafft. Das heißt, diese Priester, die das organisiert haben und geleitet haben, hatten den Job, dass die Menschen wieder in eine Reinheit, in eine neue Beziehung zu Gott kommen konnten, ihre Schuld vergeben lassen konnten. Und dieses Opfer hat sie praktisch wieder rein gemacht. Also, die Priester hatten also die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Menschen mit ihrem Gott wieder im Reinen sein können, mit ihrem Gott wieder in einer ganz vernünftigen, guten Beziehung stehen können. Das brauchen wir immer wieder. Ne? Wir achten ja zum Beispiel auch sehr auf unsere Hygiene, stimmt's? Also wir gehen vielleicht gerne in eine Drogerie. Wer von euch geht gerne in eine Drogerie, schon wegen des schönen Duftes? Ja, ne? Also wir pflegen uns, ja, wir achten also da auf unsere Hygiene. Wir gehen zum Sport, da frage ich jetzt nicht, wer von uns jetzt Sport macht. Ja, weil wir sagen, das ist für unsere Körperhygiene wichtig, der Sport. Ja. Oder wir lassen uns von Ärzten beraten. Aber die Leute damals, ja, die haben also gesagt, wir bauen als erstes das geistliche Gesundheitswesen auf. Wir wollen als erstes die Priester wieder installieren, damit die geistliche Hygiene, die geistliche Verbindung zu Gott immer wieder da sein kann. Ja, deshalb also die Priester. Und die hatten auch Rat und Hilfe bereit, mehr als die Apothekenumschau. Sie wussten nämlich, wie man mit Gott wieder ins Reine kommen kann, in Ordnung kommen kann und haben geholfen, bei Gott wieder Heimat zu finden. Das Problem ist nämlich, wenn wir im Leben eine Sünde getan haben, ja, irgendwo uns vergaloppiert haben, geht damit leider einher, dass man so bei Gott so ein Stück seine Heimat verliert, weil man merkt in seinem Herzen, ich mache jetzt gerade was, was Gott nicht gefällt. Und deshalb haben die Priester, indem sie die Sachen wieder in Ordnung gebracht haben, den Menschen geholfen, bei Gott wieder Heimat zu finden. Die zweite Berufsgruppe, die hier genannt sind in diesem Text, sind die Leviten und die Sänger. Also, als Leviten werden Nachfolger des Stammes Levi bezeichnet, daher kommt der Name. Und wir lesen unter anderem in der Bibel, was die Leviten für eine Aufgabe hatten, nämlich 1. Chronik 16 lesen wir: Und diese sind es, die David zur Leitung des Gesanges im Haus des Herrn anstellte. Also, die Leviten hatten den Auftrag, den Gesang des Herrn anzuleiten. Sprich, sie haben die Anbetung geleitet. Es ist also ganz wichtig, dass hier eben auch nicht nur die Priester, sondern auch die Anbetungsleiter mitgekommen sind, damit Gott angebetet werden kann. Es war also für das Volk Israel total wichtig, dass innerhalb der Gottesdienste auch die Anbetung stattfinden konnte und ordentlich angeleitet werden konnte durch diese Leviten. Heute würden wir also sagen, zu unserer geistlichen Heimat gehört es auch, Gott anzubeten. Das erste war, mit Gott in Ordnung zu kommen, das schafft geistliche Heimat. Das zweite ist aber, wenn man Gott anbetet, ist das auch was, wo ich in meinem Leben Heimat finden kann. Heute sagt man nicht mehr Leviten, heute sagt man Lobpreisleiter oder Bandleader oder Orchesterleiter oder Kantor. Ja, also in den großen Kirchen, da ist das immer noch so, die Kantoren, das sind so die letzten Reste von angestellten Leviten, wie sie damals in Israel eben gewesen sind, die Auftrag haben, Anbetung sozusagen zu organisieren. So, und dazu kamen dann noch die Sänger. Und da sind in unserem Text ist sogar eine Sängerfamilie genannt, eine Band. Ihr kennt alle die Kelly Family, die ist da nicht genannt. Die Asaph Family ist da genannt. So, und die Asaph Family, der Asaph hat mit seiner Truppe mehrere Psalmen geschrieben. Zum Beispiel Psalm 50 und die Psalmen 73 bis 83, könnt ihr mal lesen. Ganz gute, realistische Psalmen aus der Tiefe des Lebens geschrieben. Und ich gebe euch mal eine Kostprobe von diesem Sänger. Ich singe es jetzt aber nicht. Erstens, weil ich es nicht kann. Und zweitens, weil keine Noten in unserer Bibel stehen. Ein Lied von Asaph steht in Psalm 50. Gott, der Herr, der Mächtige, spricht, er ruft die Welt vom Osten bis zum Westen. Auf dem Zion, das ist der Berg von Jerusalem, dem schönsten aller Berge, erscheint Gott in strahlendem Glanz. Ja, unser Gott kommt, er wird nicht länger schweigen. Boah, da merkt man doch, der Asaph, der hat wirklich eine Gabe, ja, zum Dichten. Und für Gott eben auch das dann zu singen. Ja, und die dritte Berufsgruppe, die hier genannt ist in unserer langen Liste, das sind die sogenannten Torhüter und Tempeldiener. Wisst ihr, die werden auch gebraucht. Wenn wir keinen hätten, der die Kirche sauber macht zum Beispiel, als Tempeldiener, was wäre dann? Ja, ihr wisst alle, was dann wäre. Ne? Also es werden viele Menschen gebraucht, die miteinander dienen können, ja. Also Matthias und Martin Neumann und ich, ja, wir waren zum Beispiel am letzten Freitag, ne, waren wir Tempeldiener, damit der Jugendgottesdienst abends stattfinden konnte. Ja, also manchmal ist es einfach so, wir brauchen einfach auch nicht, manchmal immer ist das so, damit Gottesdienst stattfinden kann, braucht es Menschen, die verschiedene Dienste tun, damit es stattfinden kann. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Diese Tempeldiener heißen im Hebräischen wörtlich Partizip die Gegebenen und Geschenkten. Ist das nicht schön? Die, die unsere Toilette sauber machen, ja, sind die Gegebenen, die Geschenkten, die Kaffee machen, die sich für uns alle sorgen. Sind Geschenke von Gott. Ihr Lieben, nehmt das mal mit, wenn ihr manchmal so einen Dienst tut in der Gemeinde, den keiner sieht. Kommt ja manchmal vor, ne? Man macht irgendwas sauber und hinterher meckert noch jemand. Also man kommt ja auch manchmal in Frust rein. Aber dann macht euch immer wieder bewusst, ich bin ein von Gott gegebener, geschenkter für die Gemeinschaft, wenn ich auch so einen einfachen Dienst tue, so einen Tempeldienst. Und dann gibt es ja hier die Torhüter, die fehlen übrigens in unserer Gemeinde. Begrüßungsdienst, die früh die Türe hüten. Wer von euch sagt, ich mache gerne Begrüßungsdienst, meldet euch bei Bettina oder bei mir. Also Torhüter werden auch immer noch gebraucht in unseren Gemeinden. Ja, also halten wir mal fest, in der Summe ist es so, dass also hier ganz bewusst in Esra 2 genannt werden, die Priester, die also dafür gesorgt haben, dass die Beziehung zu Gott hinhaut, diejenigen, die Anbetung geleitet und durchgeführt haben und diejenigen, die die praktischen Arbeiten gemacht haben. Und so war es also dem Volk Israel ganz, ganz wichtig, Heimat zu finden, dort, wo man zusammenkommt, um im Namen Gottes, ja, mit Gott zusammen zu sein. Nun haben wir heute keinen Tempel mehr, aber wisst ihr, im Neuen Testament, da können wir lesen, dass Jesus derjenige ist, der unser Tempel ist. Jesus ist derjenige, der sagt, ich bin der, der eure Schuld nehmen kann. Wir brauchen keine Opfer mehr zu bringen und die in die Kirche zu bringen und Tiere zu braten, sondern es ist so, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Priester für euch alle. Ich habe das Opfer für euch gebracht. Und darin kommt nämlich genau das zum Punkt, was du vorhin gesagt hast, in dem wer ist meine Heimat? Wisst ihr, Jesus Christus ist der, der immer wieder die Beziehung von uns zu Gott herstellt. Und deshalb kann Jesus Christus für unser Leben die beste Heimat sein, die es gibt. Und wisst ihr, was das Coole ist? Mach mal bitte das letzte Bild, Mike, ran von der Predigt. Das muss ich euch noch mitgeben. Jesus hat nämlich gesagt, auf die Frage, haben Leute gefragt, Jesus, wo ist denn dein Reich? Ne? Praktisch, wo ist denn dein Reich, wo die Anbetung stattfindet? Ja, du hast doch gar keinen Tempel. Jesus hatte keine Gemeinderäume und gar nichts. Was hat Jesus gesagt? Gottes Reich ist schon jetzt da, mitten unter euch. Das heißt, Jesus sagt, das, was der Tempel gewesen ist, dort, wo die Anbetung stattgefunden hat, ja, dort, wo ich mit Gott in Beziehung treten kann, das ist bei mir. Und ich bin mitten unter euch. Und wir dürfen uns darauf freuen, wenn hier sonntags Gottesdienste stattfinden, wenn wir Gott gemeinsam anbeten. Aber wir dürfen unter der Woche wissen, dass unsere Beziehung zu Gott durch Jesus Christus auch am Montag, Dienstag und Mittwoch und an allen Tagen wiederhergestellt werden kann, dass ich dazu keinen Ort brauche, wo ich hingehe, sondern dass unser Gott mitgeht. Sein Reich ist mitten unter uns. Ich habe es ja schon mal gesagt, dort, wo unser Körper aufhört, fängt Gottes Reich an, Gottes Luft an. Ja? Wir sind in Gottes Reich. Und deshalb dürfen wir wissen, dass wir bei Jesus Christus ja wirklich in guten Händen sind und bei ihm unsere Heimat haben können. Und nun lade ich uns ein, dass wir miteinander diese Heimat auch ein Stück spüren, indem wir jetzt miteinander unseren Gott anbeten, bei unserem Gott in unserem Herzen Heimat finden. Wer sagt, ich spüre zurzeit nicht so die Heimat in meinem Gott, der kann gerne zu mir nach hinten kommen. Ich möchte gern für dich beten und dich segnen, dass du diese Heimat auch bei Gott spüren kannst und finden kannst. Und ich lade uns ein, auch wenn ihr die Lieder vielleicht nicht kennt, trotzdem zu sagen, Heiliger Geist, bitte schenke mir neu die Heimat bei meinem Herrn Jesus Christus in dieser Zeit. Amen.